Schule Welle. Kinozeit.
Viele afrikanische Staaten sind für LGBT-Menschen faktisch eine No-Go-Area. Vielerorts warten harte Strafen auf sie bis hin zur Todesstrafe. Das perfide, ein Großteil der Bevölkerung steht in vielen dieser Staaten gänzlich hinter diesen Strafen. Dabei wurde Homophobie eigentlich erst durch die Kolonialisierung des Kontinents aus Europa eingeschleppt. Eine harte Auslegung des Christentums und des Islams dienen nun als Grundlage für harte Gesetze. In vielen Staaten gibt es schon lange die Todesstrafe für Lesben, Schwule und Transmenschen. In Uganda bislang allerdings offiziell noch nicht. Das soll sich nun ändern und bei sogenannten schweren Vergehen darf auch die Todesstrafe angewandt werden. Und auch Heterosexuelle kann es hart treffen, wenn sie zum Beispiel von einem homosexuellen Mann wissen und diesen schützen bzw. ihn nicht zur Anzeige bringen. Hier können langjährige Gefängnisstrafen die Folge sein. Vor wenigen Monaten nun hat das Parlament in Kampala über die Verschärfung des Gesetzes gegen LGBT-Menschen abgestimmt. Vorausgegangen war eine hitzige Debatte und Gegner des Gesetzes wurden ausgepfiffen und ihnen wurde Gewalt angedroht. Eine Parlamentarierin forderte in der Debatte, Homosexuelle sollten nun kastriert oder sterilisiert werden. Die Todesstrafe selbst übrigens stand zu Beginn der Debatte noch nicht mal auf der Tagesordnung. Im Parlament kam sie plötzlich hinein. Ein Abgeordneter, der mit Nein gestimmt hatte, berichtete, Zitat, Menschen haben wochenlang versucht, mich zu beeinflussen. Sie haben mir wochenlang versucht, Angst einzujagen. Aber du musst das Richtige tun und das Richtige ist nicht, sich vom Mob bestimmen zu lassen. Zitat Ende. Chris Waswa war schon 2016 nach Kenia geflohen, wo allerdings Homosexualität auch nicht erlaubt ist. Lange Zeit hat er versucht, seine Homosexualität zu unterdrücken. Er berichtete dem ZDF, Zitat, Meine Mutter hat mich geboren, sie hat mich aufwachsen sehen. Und nun will sie nichts mehr mit mir zu tun haben, will, dass ich getötet werde. Ich war in der Kirche und habe mich gefragt, bin ich vom Teufel besessen oder was ist das? Zitat Ende. Der Präsident von Uganda, der dem Gesetz zustimmen musste, wird mit den Worten zitiert, Keiner jagt bei uns Homosexuelle, aber die westlichen Länder wollen, dass wir Homosexualität bejubeln. Dann müssen wir zum Gegenschlag ausholen. Insgesamt gab es im März nur 2 Gegenstimmen. Das Gesetz wurde beschlossen. Was genau steht nun aber darin? Nun, besagte schwerwiegende Vergehen sollen mit der Todesstrafe bedacht werden. Schwerwiegende Verbrechen? Dazu gehören homosexueller Sex mit Minderjährigen sowie mit Personen über 75 Jahren. Ebenso mit Schutzbefohlenen oder als HIV-Infizierter. Für alle anderen sieht das Gesetz für gleichgeschlechtliche Beziehungen Haftstrafen von bis zu 10 Jahren vor. Und Personen, die homosexuelle Menschen beherbergen, ihnen rechtlichen Beistand geben oder sie medizinisch behandeln, müssen gemäß des Gesetzesvorhabens ebenfalls mit bis zu 10 Jahren Haft rechnen. Das Gesetz war so hart, dass selbst der ugandische Präsident ein wenig ins Grübeln kam. Er verweigerte seine Unterschrift und forderte die Abschwächung einiger Passagen. Grund war aber weniger sein Gewissen. Vielmehr hatte die Generalstaatsanwältin Bedenken, dass ihrer Ansicht nach das Gesetz in seiner ursprünglichen Form rechtlich angreifbar gewesen wäre. Anfang Mai wurde die abgemilderte Gesetzesvorlage vom Parlament verabschiedet. Was aber wurde unter anderem abgemildert? Es stellt nun fest, dass es noch keine Straftat sei, sich als homosexuell zu bezeichnen. Erst die Beteiligung an homosexuellen Handlungen ist nun strafbar. Die Strafen bleiben aber genauso hart, wie sie zuvor waren. Der Fakt, alleine homosexuell zu sein, ohne es auszuleben, wird noch nicht bestraft. Das Gesetz wurde fast einstimmig verabschiedet. Eine Abgeordnete gab zu Protokoll, Zitat, Wir haben eine Kultur zu schützen. Die westliche Welt wird nicht kommen, um Uganda zu regieren. Zitat Ende. Damit wies sie die internationale Kritik aus vor allen westlichen Ländern vehement zurück. Und nach wie vor erfährt das Gesetz in der Bevölkerung breite Zustimmung. Minderheitenschutz zählt hier wenig. In dem Fall wurde das Gesetz quasi demokratisch durchgewunken. Dies zeigt, wie homophob die Bevölkerung in Uganda tatsächlich ist. Die Zustimmung des Präsidenten ist reine Formsache. Was passiert, wenn in Freiburg die Welturaufführung einer wichtigen Dokumentation gefeiert wird? Zumindest die Lokalpresse berichtet darüber, oder? Oder es kommt sogar überregionale oder gar internationale Presse, oder? Weit gefehlt. Die Welturaufführung des Films Out of Uganda, der im Zusammenhang mit den parallel stattfindenden Ereignissen in dem ostafrikanischen Staat äußerst brisant ist, wird kaum wahrgenommen. Außer natürlich vom Publikum der 39. Schwulen Filmwoche Freiburg. Queer Amnesty führte vorab in die Thematik des Films ein und der Regisseur Rolando Kola stand im Anschluss für Fragen zur Verfügung. Neben Josef Buri hat er die Schweizer Produktion hergestellt. Um was genau geht es in dem Film Out of Uganda? Niemand möchte sein Heimatland verlassen, es sei denn, sie sind schwul, lesbisch oder trans und werden deshalb verfolgt. Es sei denn, sie werden aus ihren Familien, ihrem Wohnort, ihrem Arbeitsplatz verbannt. Es sei denn, sie werden Opfer brutaler Übergriffe und müssen um ihr Leben fürchten. Dieses Filmprojekt Out of Uganda entstand aus der Neugier auf Geflüchtete aus Afrika, die Unterstützung bei Queer Amnesty in Zürich suchten. Ihr Fluchtgrund war die Homo- und Transphobie, die sie zu Hause persönlich erlebt hatten. Philipp, Lynn, Hussein und Shani sind junge LGBT-Menschen aus Uganda. In ihrem Land, in dem religiöse Unterdrückung und Diskriminierung herrschen, ist es lebensgefährlich für sie. Ihre letzte Hoffnung ist es, alles hinter sich zu lassen und ein langes und schmerzhaftes Exil zu erleben. Philipp und Lynn leben bereits in der Schweiz. Wir lernen ihre Geschichte und ihre Situation in ihrer neuen Heimat kennen. Interessant ist auch die Betrachtung der beiden Länder und die Frage, woher die Homophobie kommt und wie es der Schweiz gelungen ist, sie weitgehend zu überwinden. Wir hören nun in das Gespräch mit Queer Amnesty und dem Regisseur Rolando Kola hinein, das nach dem Film, nach der Vorstellung, nach der Welturaufführung im Kino Kandelhof in Freiburg geführt wurde.
An Out of Uganda angefangen 2018 und die Idee war von Josef Buri, dem anderen Regisseur, der dich kontaktiert hat, da du schon mehrere Filme über Flucht gemacht hattest. Und nun haben wir die Möglichkeit, Fragen zu stellen zu den Hintergründen, zum Film. Gibt es vielleicht schon aus dem Publikum eine erste Frage?
Ja, wenn man jetzt als Ausländer nach Uganda fährt, beispielsweise, als Europäer und sagt, man ist schwul, wird man dann auch ins Gefängnis gesperrt und angegriffen oder getrauen die sich das nicht? Also, ich frage das im Hintergrund, ich habe in Afrika gelebt, aber in einem anderen Land. Und die haben mir immer gesagt, ja, Europäer trauen sie sich nicht anzufassen. Also
nach meinem Wissen werden Europäer oder Leute, die nicht aus Uganda sind, nicht verhaftet. Aber ich denke, wenn man hingeht, war ja auch für uns so, ist man dann sehr schnell in Kontakt mit Aktivisten. Und da wird man dann schon schauen, dass man nicht allzu sehr auffällt. Also jetzt noch stärker. Weil seit der Film fertig ist, eben jetzt im März, hatte das Parlament nochmals eine Verschärfung des Gesetzes bestimmt. Und was der Präsident jetzt gewissermaßen überarbeiten will, pro forma. Aber die Situation ist jetzt wieder schärfer geworden, praktisch wie 2014. Also denke ich, wenn man hingeht, hat man ja gar kein Interesse, die Leute von dort irgendwie in Gefahr zu bringen. Man wird sich extrem diskret bewegen. Und es hat eine kleine Aufnahme nachts von einem Club, wo er sagt, dass die Situation sei nicht besser geworden. Dieser Anwalt aus Uganda. Und eben so an solchen Orten, eigentlich sogenannten illegalen Orten, trifft man sich im besten Fall und sonst auch privat. Aber man wird wohl kaum Hand in Hand durch die Straßen spazieren, auch als Europäer nicht.
Also vielen Dank für den Film, hat mich sehr beeindruckt. Es gab in dem Film ja die Aufnahmen in der Schweiz und die in Uganda. Kannst du was zu den Aufnahmen in Uganda sagen? Unter welchen Bedingungen die entstanden sind? Habt ihr die auch gemacht oder waren das Leute in Uganda und unter welchen Umständen?
Also das war so, nachdem ich mit den Leuten die Interviews gemacht hatte, hier in der Schweiz, war es für mich wie klar, wie ist denn die Situation jetzt unten in Uganda? Das gehört schon auch in den Film hinein. Und es hat mich auch interessiert, dass Leute zur Sprache kommen von dort. Der einzige Weiße ist jetzt dieser Vertreter des Staatssekretariats, der sagt, es dauert halt sehr lange, wenn man das alles abklären muss. Es dauert zum Teil bis zu 5 Jahren. Und ich wollte also runtergehen und nur mit einem Freund haben wir das zu zweit gemacht, waren dort 2 Wochen, hatten Kontakt über Queer Amnesty zu einem Aktivisten und der hat uns dann sehr geholfen. So habe ich Shemi kennengelernt und Sam, der in diesem Haus ist, wo er noch Leute trifft, aber die dort nicht übernachten dürfen, der verhaftet wurde, der sich aber geoutet hat in der Zwischenzeit, der dort Hunde hat, erinnern Sie sich, ihn habe ich getroffen, die Anwältin, das ist eine internationale Organisation, sie habe ich getroffen, den Bischof, der da sagt, das sei nicht im Namen von Gott, wenn der sagt, die sollten umgebracht werden. Und dann hat es aber auch Archivmaterial. Dieser Prediger, dieser Hassprediger, die beiden Hassprediger, das ist Archivmaterial, den ein Franzose gemacht hat. Und auch noch ein bisschen vor meiner Zeit, eben eigentlich 14, 15, 16, 17. Aus dieser Zeit stammen diese Aufnahmen. Ich hatte die gesehen und ich fand die doch sehr klar. Und auch existenziell wichtig und auch wichtig für den Film. Weil sie doch ein Dokument sind, ist eigentlich unglaublich, dass man sowas filmt und filmen kann, dass es das überhaupt gibt. Und dann haben wir die Rechte erworben von diesem Material. Das sind etwa eine Minute Filmmaterial. Und den Rest habe ich eben selber in Uganda gedreht.
Mich würde es auch mal interessieren, wie habt ihr denn jetzt die Familienangehörigen da besucht, ohne aufzufallen? Also wenn es ein Dorf ist, und da kommen Europäer, weiße Europäer, das ist unmöglich, da nicht aufzufallen. Ja. Ich war 2008 auch mal in Uganda und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie man da...
Also das war ein bisschen eine komplizierte Sache mit den Angehörigen, weil ich kann ja die Sprache nicht, also musste ich jemanden dabei haben, der die Sprache spricht. Ich konnte nicht wissen, wie gut die Englisch können. Ich dachte, die Mutter kann es wahrscheinlich nicht, spricht nicht genug Englisch. Sie spricht jetzt ja auch nicht in diesen Gesprächen, in diesen Interviews Englisch. Also habe ich da einen Journalisten mitgenommen. Ja, das war ja eine Art Besuch. Also muss ich vorstellen, nachdem Philipp dort verhaftet wurde, also er sagt, er praktisch gerettet von der Polizei, kam er in diese Zelle und der Anwalt hat ihn dann so gewissermaßen freigekauft. Und er ging dann gar nicht mehr ins Dorf zurück. Er ging dann direkt auf diesen Busbahnhof, den wir sehen, und ist dann direkt über Kenia in die Schweiz geflohen. Und die Mutter und die Schwester wussten gar nicht, wo er ist. Und ich wusste von ihm, dass er keinen Kontakt hat, weil er Angst hatte, man würde ihn vielleicht ausfindig machen. Und leider ist da eine Art, eine Form von, fast schon von paranoider Angst bei Philipp. Er hat eigentlich immer noch Angst. Man könnte ihn doch noch erwischen und im schlimmsten Fall zurückführen. Ist aber nicht realistisch. dass man jetzt gewissermaßen aus Uganda in die Schweiz geht, um ihn zurückzubringen. Aber er wird natürlich nie mehr zurückkommen. Aber er wollte auch nicht, dass die Mutter oder die Schwester irgendwie in Gefahr kommen, wenn er sie kontaktiert, in seiner Vorstellung. Aber die wussten gar nicht, wo er ist. Und ich habe mich dann, ich habe einen Presseausweis organisiert in Uganda und habe einen anderen Namen angegeben. Und den habe ich dann bekommen, auch eine andere Nationalität, weil ich spreche auch gut Italienisch. Und dann reiste ich eigentlich durch Uganda mit einem italienischen Presseausweis. Und mit diesem anderen Journalisten bin ich dann gewissermaßen zu dieser Mutter und zur Schwester gekommen. Am Anfang noch so, also ohne Kamera. Und habe gesagt, ich bin da, weil ich Philipp kenne. Und dann waren sie sehr erstaunt. Also dann lebt er noch, wo ist er? Dann habe ich gesagt, ich darf das auch nicht sagen, weil er das nicht will. Aber wir werden, wenn ich zurück bin in meinem Land, werde ich versuchen, euch anzurufen, dann könnt ihr mit ihm reden. Das ist dann auch geschehen. Und dann hat die Mutter, ich habe dann die Mutter darauf angesprochen, was da geschehen ist. Und sie hat gesagt, nein, Philipp ist nicht homosexuell. Vielleicht ist er das geworden jetzt, aber das ist er nicht. Und da habe ich gesagt, ja, aber dann, er hat mir eine andere Geschichte erzählt. Also versteht sie das nicht ganz. Möchten Sie denn lieber nicht darüber reden? Ist das für Sie unangenehm? Aber ich bin ja nicht auf einer anderen Seite. Und dann hat der Journalist versucht, ihr zu erklären, dass, wenn sie etwas sagen will über Philipp, dass das Philipp nicht schaden wird. Denn er ist ja jetzt in Sicherheit. Und das hat sie dann überzeugt und auch die Schwester, sich dann doch zu äußern. Und ich finde auch, was sie sagen, ist doch sehr wertvoll und auch unglaublich tragisch, weil dass sie beide gewissermaßen bestraft werden für die Homosexualität von Philipp. Und auf diese Art, also die hatten ein Bananenfeld, das hat die Dorfgemeinschaft ihnen weggenommen. Die haben dieses Feld nicht mehr. Und eben, man redet nicht mit ihnen. Und diese Art von Bestrafung, die über die Person, die betreffende Person hinausgeht, das fand ich, das hat ja fast schon griechische Dimension.
Diese ganze Traurigkeit, finde ich, war in einem letzten Bild, wo sie in der Wohnung sitzen, quasi durch die Verpixelung nochmal eigentlich, also jetzt klingt es ja blöd, aber doch künstlerisch nochmal, eigentlich hat es eine Aufwertung gegeben, weil das ist, die sollen ja ausgelöscht werden. Und in diesem letzten Bild waren sie tatsächlich nur noch zwei amorphe Flecken in einer leeren Wohnung. Und das fand ich jetzt zum Schluss sehr ergreifend.
Ja, ich habe dann auch erfahren, also ich blieb nicht lange, weil ich habe dann doch schnell den Journalisten fragen lassen, ob wir jetzt mit ihr doch noch ein Gespräch machen dürfen oder nicht. Und dann war sie einverstanden, auch die Schwester. Und dann sind wir weggefahren und offenbar 10 Minuten später kam die Polizei. Also nur um die Frage zu beantworten. Es ist natürlich immer ein bisschen riskant, wenn man filmt und in diesem Gefilde sich bewegt. Ja, aber was hätte die Polizei machen können? Die hätten vielleicht mein Material beschlagnahmt. Aber ich kam dann weg und das lief einfach unter einem guten Stern.
Vielleicht zum Schluss, um noch eine Perspektive aufzuzeigen. Was wäre eine Möglichkeit aus deiner Sicht, was wir tun können hier für die Menschen in Uganda oder überhaupt, um da Einfluss zu nehmen?
Also ich kann nur sagen, ich bin Filmschaffender und ich habe diesen Film gemacht, weil ich ihn wichtig fand. Und was man machen kann, das ist ja dann eigentlich eher politisch. Und da muss ich jetzt das Wort euch übergeben, Queer Amnesty oder Leuten, die sich eben engagieren. Mein Beitrag ist, dass ich Filme mache.
Das ist natürlich schwierig, was man machen kann. Der erste Schritt ist, Aufmerksamkeit zu generieren und auf Missstände hinzuweisen. Und dann geht es um politische Sachen. Und da ist es ja vor Ort, es gibt in Uganda Gruppen, die sich für die Rechte queerer Menschen einsetzen, die unterstützen. Aber solange die Regierung homophob ist, sind deren Möglichkeiten natürlich begrenzt. Und von Amnesty ist eine Möglichkeit, dass man Petitionen schreibt und die an die Regierungen schickt, um dadurch internationalen Druck aufzubauen. Dann könnte man im Ausland sich auch dazu entscheiden, über Boykotte Regierungen unter Druck zu setzen. Das sind jetzt Sachen, die wir als Einzelpersonen schwer machen können. Aber was wir vor Ort hier auf jeden Fall schon mal machen können, ist uns dafür einzusetzen, dass die Asylverfahren von queeren Menschen einfacher werden, beispielsweise auch hier in Deutschland. Und zum Abschluss eine Frage, die ich dich vorhin gefragt hatte, die vielleicht auch für die anderen ganz interessant ist, zu den Asylverfahren der Personen, die ihr in der Schweiz interviewt habt. Da ist ja auch schon bei manchen was rumgekommen, dass du das vielleicht einfach nochmal erzählst. Es kam ja mehrere Leute drin vor, die auf ihren Asylantrag gewartet haben, dass der durchgeht, und genau da das Ergebnis.
Ach so, also jetzt auf den Film bezogen.
Genau.
Auf den Film bezogen hören wir ja, dass Philipp ein B hat. Das bedeutet, er ist als Flüchtling akzeptiert. Aber die Verletzungen, die Narben, dass er taub ist auf einem Ohr, das war ja nachweisbar, das sieht man ja. Das hat also selbst eben dieses sehr rigide Staatssekretariat überzeugt, dass er ein echter Flüchtling ist. 95% bekommen ja einen Negativentscheid in der Schweiz. Und bei ihm war es sehr klar, offenbar. Er hat auch, finde ich, sieht man im Film, eine so unglaubliche Ehrlichkeit. Man spürt wirklich, was der erzählt, stimmt. Er wirkt wirklich sehr glaubhaft. Der bekam also schon nach 3 Wochen, der musste nur ein Interview führen, nach 3 Wochen hatte er das B. Da gab es also gar keine Zweifel. Bei Lynn war es komplizierter. Bei ihr dauerte es lange, sehr lange. Offenbar zweifelt das Staatssekretariat grundsätzlich daran, dass die Geschichte, die ihnen erzählt wird, stimmt. Wenn also jemand sagt, ich bin lesbisch, dann denkt man, das erzählt sie nur, damit sie gewissermaßen aufgenommen wird. Die ist das gar nicht. Und dieses Misstrauen ist sicher sehr belastend für die Leute, die sich da äußern müssen. Aber es führt natürlich dann auch dazu, dass sie sehr viel Zeit aufwenden, um gewissermaßen zu überprüfen, ob jetzt das stimmt. Ich weiß nicht einmal, wie sie das machen. Ich habe ihn darauf angesprochen, hat er gesagt, darüber kann ich mich nicht äußern. Und sie hat dann schließlich auch den Flüchtlingsstatus bekommen. Und der dritte, das ist Hussein aus Djibouti, von dem erfahren wir ja, dass er verschwunden ist. Und ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm, also ich kann ihn nicht erreichen. Er wohnt nicht mehr dort, an dieser sehr befahrenen Straße. Und Queer Amnesty, wo er so gewissermaßen eine Betreuungsperson hatte, auch wegen seiner Depression ein bisschen, die wissen auch nicht, wo er ist. Also er hat sich richtig gewissermaßen verabschiedet und ist untergetaucht. Und als Erklärung habe ich eigentlich nur, dass er dann endlich die Antwort bekommen hat, und die war negativ, weil er eben nicht zurück wollte, auf keinen Fall, ist er verschwunden und hat aber alle Brücken abgebrochen. Und ich hatte eigentlich noch viel Austausch mit ihm und Queer Amnesty sowieso, und er hat zu niemandem mehr Kontakt. Also er hat wahrscheinlich einen Negativentscheid bekommen.
Ich habe mich an alte Zeiten erinnert in Westafrika. Ich bin jetzt nicht schwul, aber dass Leute meine Hand genommen haben und sind eine halbe Stunde durch die Stadt gelaufen mit mir. Und für mich war das ein ungewöhnliches Gefühl, weil das hier da überhaupt noch nicht üblich war, dass man sich so zeigt. Gab es solche Tendenzen in Uganda auch, oder gibt es da sowas, dass man auch ohne, dass das erotisch aufgeladen ist, dass man einfach so eine bestimmte, was Mädchen hier zum Teil haben, dass man so Hand in Hand geht, oder hast du das da nie so erlebt?
Ich habe mich jetzt nie so gesehen. Man kann das nicht, die Angst ist wirklich da, also wirklich. Ja, man hat wirklich eine existenzielle Angst, wenn man eine andere sexuelle Orientierung hat, als was gewissermaßen die Religion oder der Staat verlangt. Und da geht man gar kein Risiko ein.
Also ich wollte vielleicht auch noch was sagen, dass ich habe also auch in Afrika gelebt und ich bin schwul und hat dort auch einen Freund gehabt. Es war aber ein anderes Land, in Burkina Faso. Und es ist nicht alles gleich wie Uganda. Ich glaube, die Situation in Uganda, die ist besonders schlimm. Ist auch bekannt dafür, dass Todesstrafe dort eingeführt werden soll oder wurde schon. Es gibt viele Länder, also das Land, wo ich gelebt habe, war das nicht strafbar. Man konnte, es war aber gesellschaftlich abgewertet. Also mein Freund ist nie auf die Straße mit mir gegangen, hat gesagt, wir können es nicht offen zeigen. Aber ja, es war keine Polizei im Spiel oder so. Die Gesetze waren nicht homophob eigentlich. Aber die Gesellschaft ist halt negativ eingestellt. Aber so ist es von Land zu Land unterschiedlich. Ich denke, das Beispiel Uganda ist halt ein sehr krasses Beispiel. Es gibt noch ein paar andere Länder in Afrika, aber es gibt auch positive Beispiele in Südafrika. Da gibt es ja zum Beispiel eine Verfassungsparagraphen, der Homosexuelle vor Diskriminierung schützt. Also man kann jetzt den ganzen Kontinent nicht unbedingt verallgemeinern. Es ist von Land zu Land auch etwas unterschiedlich.
Gut, dann war es das von unserer Seite. Danke, dass Sie da waren und sich den Film angeguckt haben. Und jetzt vielleicht doch noch was Sie tun können. Schreiben Sie Ihren Bundestagsabgeordneten doch einfach mal, dass Sie sich dafür einsetzen, dass es bei Queerness als Fluchtgrund leichtere Verfahren gibt.
Nachtrag. Noch während wir diesen Beitrag erstellt haben, wurden inzwischen in Uganda Fakten geschaffen. Der Präsident hat inzwischen das international umstrittene Gesetz in der zweiten Fassung unterschrieben. Die Parlamentspräsidentin Anita Anet Among dankt im Anschluss den Abgeordneten, dass diese dem ganzen Druck nicht nachgegeben haben. Nach ihrer Ansicht war die Kritik von Schikaneuren und Verschwörungstheoretikern ausgeübt worden. In den letzten Wochen nahmen die Homo- und Transphobie noch zu. Krankenhäuser wiesen Homosexuelle ab, weil sie sich vor Schikanen seitens der Regierung fürchteten. Auch sonst nahmen zuletzt schwulenfeindliche Nachrichten aus Uganda zu. Die Schwule Welle wird das Thema Uganda natürlich weiterhin im Auge behalten.